ARD Sounds.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmitt und heute wollen wir Teilchen von Autoreifen begleiten. Folien, Bechern, Backpapier, Fließpullovern. Wir sind die Reisebegleiter für diese Kleinst- und Kleinteilchen und zwar ins Innere unseres Körpers. Sprich, wir reisen mit dem Teilchen des Autoreifens bis in unser Hirn. Durch Leber, Gelenke und andere Organe. Damit nicht genug, diese kleinen Plastikteilchen, auch Mikroplastik oder Nanoplastik genannt, die verändern uns, unsere Gesundheit und auch unser Verhalten. Das zeigen neueste Studien und die hat unter anderem Neurowissenschaftler Dr. Manfred Spitzer in seinem neuesten Buch eingebaut. Zusammen mit der Erkenntnis, dass das eigentlich alles passiert, weil wir unfassbare Mengen an Plastik aller Art herstellen, wegwerfen oder natürlich auch benutzen, aber damit vor allen Dingen seit einem halben Jahrhundert eine unglaubliche Verschmutzung unseres Planeten verursachen und die längst wieder zu uns zurückkommt, bis in die Nervenbahn unseres Gehirns eben. Was ist da los? Wie läuft das ab und wie können wir dennoch was tun, jeden Tag vielleicht auch gegen diesen Plastikwahnsinn? Oder sind diese neuesten Studien vielleicht übertrieben? Warum haben wir eigentlich zwei Kreditkarten im Kopf, wenn es um Mikroplastik geht? Zugeschaltet von Hiddensee, der Arzt, Wissenschaftler und Autor Manfred Spitzer. Grüße Sie, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Spitzer, wenn man Ihnen einen Plastikbecher hinstellt, trinken Sie dann daraus?
Ach, das hängt wahrscheinlich so vom Kontext ab. Ich versuche selber keine Plastikbecher zu Hause zu haben und habe tatsächlich, so wie andere Leser mir auch schon gesagt haben, mal meine Küche durchgeguckt, als ich am Schreiben meines Buchs war und ein bisschen was weggeräumt. Aber ich denke mir, man muss da auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Man kann versuchen, die Dosis zu reduzieren. Ganz vermeiden kann man Plastik nicht. Also wenn es ein ganz netter Freund ist und wir fühlen uns gerade alle wohl und alle trinken mal auch einen Schluck Bier aus dem Plastikbecher, da würde ich wahrscheinlich einen mittrinken.
Bleiben wir doch mal bei diesem Plastikbecher. Der steht ja eigentlich so in einem doppelten Sinn für gleich zwei Sachen. Einerseits als Wegwerfprodukt und andererseits als sich etwas Zersetzendes oder etwas, was etwas abgibt. Dieses Doppelte, können Sie das mal ganz kurz vielleicht anhand des Plastikbechers erklären?
Ja, der Plastikbecher, also eigentlich, wenn man ehrlich ist, sollte man versuchen, dass es den gar nicht gibt, denn er ist ja produziert, um weggeworfen zu werden. Das ist sozusagen das, was wir leider mit Plastik verbinden. Plastik ist so billig und so einfach herzustellen, wenn man mal es erfunden hat, dass aus Plastik ganz schnell Wegwerfplastik geworden ist. Und tatsächlich werden 40% des gesamten Plastiks, das produziert wird, als Wegwerfplastik produziert. Und das könnten wir von heute auf morgen im Grunde genommen weitgehend ändern, indem wir sagen, wir wollen das nicht. Wir machen eben Wegwerfbecher aus Papier oder aus anderen Stoffen, aber eben nicht aus Plastik. Denn dieser Becher, der bleibt ja auf der Erde. Der wird zu 10% verbrannt. Die anderen 90% landen im Müll und von dem Müll landet wieder viel, also entweder auf der Müllhalde, das geht ja noch, aber vieles landet eben auch tatsächlich im Meer. Dort wird er dann durch die Gezeiten und so weiter zerrieben und wird ganz langsam aus dem Plastikbecher eben das Mikroplastik. Und als Mikroplastik hat er dann eine viel größere Oberfläche, kann von Wind und Wetter überall hingetragen werden, also auf den Gipfel des Mount Everest, in die Tiefsee, Nordpol, Südpol, überall gibt's dieses Mikroplastik mittlerweile. Und und da lebt das dann, je nach Plastik kann es nach ein paar Jahrzehnten langsam abgebaut werden. Manches Plastik, also Styropor zum Beispiel, das wird überhaupt nie abgebaut, das bleibt einfach nur liegen. Ja, und dann nehmen wir das auf und so landet dann kleinste Teilchen dann in unserem Körper. Und da reichern sie sich tatsächlich am stärksten im Gehirn an. Und das Ganze, das macht mir schon Kopfzerbrechen als jemand, der sich mit dem Hirn, ich sag mal, seit 40 Jahren wissenschaftlich und auch klinisch auseinandergesetzt hat.
Da wollen wir gleich natürlich nochmal ganz genau ins Detail schauen. Aber erstmal so ganz allgemein, Plastik gibt's jetzt, ich sag mal, schwerpunktmäßig seit Mitte des letzten Jahrhunderts, aber dann in exponentiell zunehmendem Maße. Jetzt ist die Forschung darüber erst seit einigen Jahren, aber so richtig exponentiell aktiv. Warum gibt's so eine riesige Diskrepanz über das, was uns so unglaublich in unserem Alltag umgibt und ja auch wahrnehmbar auch als Müll ein Problem stellt, gleichzeitig aber so, ja, erst ganz junge Forschung darüber, was das eigentlich bewirkt und bedeutet für uns.
Ja, das ist interessant. Also Mikroplastik, darüber hat man sich schon seit 50 Jahren Gedanken gemacht als Umweltproblem. Also es wurde klar, wir produzieren Plastik in immer stärkerem Ausmaß. Das landet in der Umwelt und wird auch zerkleinert durch eben Umweltfaktoren. Und deswegen haben wir schon, also in den 70er Jahren gibt es schon Broschüren mit so kleinen Plastikkrümeln vorne auf der Titelseite. Da war das schon ein Problem. Aber in der Medizin ist das tatsächlich lange Zeit völlig unbeachtet geblieben. Und noch vor 10 Jahren gab es fast keine Publikationen. Und richtig durch die Decke gegangen ist das tatsächlich erst in den letzten wenigen Jahren. Also vor 10 Jahren hatten wir ein paar Dutzend Publikationen über Mikroplastik im Bereich der Medizin. Im letzten Jahr waren es 5.000. Und im Jahr davor waren es 4.000. Also es ging dann ein paar, also es ging dann richtig aufwärts. Aber das ist eben erst in den letzten Jahren passiert, sodass tatsächlich, also auf der Landkarte als medizinisches Problem ist Mikroplastik erst seit wenigen Jahren. Und diese wirklich besorgniserregenden Untersuchungen, die ich in meinem Buch eben auch zusammengetragen habe, die kommen alle aus 2024 und 2025. Also so richtig zum Problem wurde das erst kürzlich. Das kann man ganz klar sagen. Woran das liegt? Naja, man muss erst mal sich die Mühe machen, das zu untersuchen. Und man muss auch mal auf die Idee kommen, also ein ganzes Gehirn zu nehmen, das dann zu verdauen, also mit bestimmten Fermenten sozusagen aufzulösen in einem größeren Becher, um dann sozusagen auf dem Boden dieses Bechers nach Krümeln zu gucken, die übrig bleiben. So ist das ja passiert. Und dann eben, naja, 10 Gramm pro Gehirn an Krümel zu finden. Und das war im Grunde genommen das, was ein Pathologe gemacht hat. Und diese Arbeit, die hat dann schon eingeschlagen und hat auch dann zu weiteren Forschungen geführt.
Da sind wir bei den 10 Gramm pro Hirn. An Krümeln sind wir bei den 2 Kreditkarten im Kopf. Das ist nämlich ungefähr die Masse, die wir sehr wahrscheinlich nicht wenige von uns mittlerweile schon im Kopf haben. Manfred Spitzer heute zu Gast bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Wie Mikropartikel unser Gehirn zerstören, auf den Spuren einer unterschätzten Bedrohung, Plastik im Kopf. Schon mal vorweg nochmal die Frage, Herr Spitzer, haben wir denn überhaupt eine Chance, dem Ganzen zu entgehen? Wir wollen natürlich nachher nochmal ein paar Tipps diskutieren, aber so grundlegend die Frage, ja oder nein?
Ich glaube schon.
Ja?
Also wir haben deswegen eine Chance, weil, also ganz prinzipiell, dass Plastik tatsächlich in uns nach so einer Art Fließgleichgewicht ist. Es ist nicht so, dass das immer aufgenommen wird und immer stärker in uns sich anreichert. Das hat man rausbekommen, indem man einfach mal geguckt hat, findet man denn bei älteren Menschen mehr Plastik als bei jüngeren Menschen? Man hat ja die Gehirne von Alten und Jungen untersucht und da kam zur Überraschung der Leute raus, dem ist nicht so. Und das muss bedeuten, dass, weil sich ja Plastik in unserer Nahrung befindet, wir atmen das ein, also wir nehmen ständig Plastik auf. Wenn es dann mit dem Alter nicht zunimmt, dann muss es so sein, dass es auch Mechanismen gibt in uns, die sozusagen Plastik wieder rausschaffen aus dem Organismus, wenn es schon im Organismus ist. Und diese Mechanismen, an denen forscht man natürlich noch, aber die muss es geben, sonst wäre dieser Befund nicht so, wie er ist. Und das macht einen natürlich optimistisch, weil man sagen kann, es gibt Mechanismen, die Mikroplastik sogar aus unserem Gehirn offensichtlich wieder rausschaffen. Und diese Mechanismen, die müssen wir besser verstehen. Und schon jetzt gilt, wenn ich meinen Mikroplastikkonsum also versuche einzuschränken, und ja, auf Tipps kommen wir ja noch, dann habe ich eine Chance, die Belastung auch meines Gehirns mit Mikroplastik langfristig wieder zu verringern. Und das ist eigentlich sozusagen auch die positive Nachricht. Man muss halt, wie immer, wenn man den Feind kennt, dann kann man mit ihm besser fertig werden, als wenn man sozusagen unwissend durch die Gegend läuft und dann eben auch die schlimmsten Fehler macht, nämlich sozusagen große Mengen Mikroplastik zu sich nimmt. Also gleich zum Beispiel, Kinder krabbeln auf dem Boden rum. Und alle Eltern, die jetzt am Radio sitzen, nur so ein kleiner Tipp, der ganz wirkungsvoll ist, mindestens einmal am Tag Staubsaugen. Denn im Hausstaub findet sich ein großer Teil vom Hausstaub ist schlichtweg Mikroplastik. Und wenn man da einen guten Staubsauger hat, mit am besten noch einem guten Filter, und die Kinder krabbeln tatsächlich mit den Händen auf dem Fußboden rum und Kinder stecken auch immer mal die Finger in den Mund zwischendurch und haben deswegen, die nehmen sowieso 10-mal so viel Mikroplastik auf wie Erwachsene. Und deswegen ist es wichtig, dass man da guckt, dass das nicht passiert, also saugen. Noch so ein Tipp ist rausgehen, denn die Luft, die wir in unseren Wohnungen haben, die ist natürlich viel mehr mit Mikroplastikpartikeln sozusagen, also da sind mehr Mikroplastikpartikel drin als die Luft draußen, wenn wir an die frische Luft gehen. Also wenn man mit den Kindern sowieso täglich rausgeht und dafür sorgt, dass es zu Hause, dass der Staub tatsächlich gesaugt wird, dann hat man schon ganz viel Mikroplastik gerade bei den eigenen Kindern sozusagen weggeräumt. Also und das finde ich, das kann jeder machen und das ist was, das kann auch jeder eben für sich tun.
Schauen wir nochmal auf Mikro. Kleiner als 5 Millimeter die Definition, wenn das kleine Kügelchen diese Größe hat. Nano ist eben dann noch viel, viel kleiner. Und Sie haben gerade schon auch die Orte genannt, das Haus. Da sind jetzt nicht nur, ich sag mal, wenn der Plastikbecher, um nochmal das Beispiel zu bemühen, runtergefallen ist, als kleine Teilchen im Boden oder im Teppich oder im Staub, sondern alles, was mit Polyesterfasern zu tun hat, alles, was mit Wäsche zu tun hat, alles, was mit Gebrauchsgegenständen zu tun hat, es gibt immer Abrieb. Das ist, glaube ich, ganz vielen überhaupt nicht so bewusst.
Ja, also wir atmen unser Sofa ein und unseren Teppichboden und wir essen, weil die Lunge wird damit fertig, das meiste, was wir einatmen, wird wieder durch den Schleim rausgeschafft und dann schlucken wir es. Also auch was wir einatmen, essen wir irgendwann und wir essen dann eben unser Sofa und unseren Teppichboden. Und da ist es Folgendes ist ganz wichtig, dass das Plastik eben kein natürliches Material ist. Gegen Wolle und Baumwolle, oder was heißt gegen? Mit Wolle und Baumwolle wird unser Körper fertig, denn das ist lebendiges Material und unsere Fermente, die ganze Verdauung, unser Blut und so weiter, ist mit lebendigem Material im Lauf der Evolution natürlich zusammen entstanden, weswegen wir damit schlichtweg, wir haben die Biochemie in uns, die mit sowas fertig wird. Plastik gibt's eben erst seit ein paar Jahrzehnten und die Biochemie, die man bräuchte, um mit Plastik fertig zu werden, die konnte die Evolution in uns nicht basteln.
Wird noch ein paar Millionen Jahre dauern.
Hunderttausende hinweg. Deswegen gibt's sie nicht. Deswegen liegt eben Plastik einfach erstmal in uns rum. Und macht dann so eine ganz leichte Entzündung, weil doch eben weiße Blutkörperchen kommen, die dann aus dem Blut rausgehen und versuchen, diese kleinen Plastikpartikel wegzuschaffen. Und da muss man eben sagen, je kleiner die Partikel sind, desto mehr gehen die überall hin. Also so ein 5 Millimeter großes Plastikteilchen, das macht uns gar nichts. Das nehmen wir auf und scheiden es wieder aus. So wie die meisten Plastikpartikel, etwa 90%, die gehen einfach durch uns durch und gehen auch durch den Darm dann durch und werden wieder ausgeschieden. Und so etwa 10% hat man in Tierversuchen natürlich rausgekriegt, indem man das dann genau vermessen kann. Etwa 10% erreichen tatsächlich das Innere unseres Körpers. Damit meine ich eben nicht das Innere unseres Darms, sondern gehen aus dem Darm raus und gehen in die Blutbahn und werden mit dem Blut und der Lymphe überall hin verteilt. Und das sind eben nur 10%. Nehmen wir auch bei Kindern natürlich nur 10% von dem, was durch die durchgeht. Also wenn man einfach Kot bei Menschen, bei Erwachsenen und bei Kindern untersucht, dann findet man im Kot von Kindern 10-mal so viel Mikroplastik als bei Erwachsenen. Aber natürlich nehmen die auch nur davon 10% auf. Aber nochmal, das kann man vermindern, indem man wirklich das Ausgesetztsein von Kindern sich überlegt, wo sind die das? Und deswegen kann man für Kinder natürlich was tun.
Ganz besonders perfides Beispiel, Herr Spitzer, wenn ich gerade an der Stelle unterbrechen darf. Die Zahnpasta, die Mikroplastik zugesetzt hat, damit der Schmirgeleffekt an den Zähnen schöner funktioniert und die besser glänzen. Da ist man sich, glaube ich, auch nicht so wirklich lange bewusst gewesen, was das eigentlich bedeutet. Weil, wenn wir diese Spur jetzt mal verfolgen, folgen. Sie haben es gerade schon gesagt, die sind so klein, dass sie durch den Darm in den Körper gehen. Und da putzt man sich die Zähne und ist froh, dass man keine Karies bekommt. Und gleichzeitig füllt man sich ab mit Mikroplastik oder Nanopartikeln.
Das ist richtig, das trifft auch für Kosmetika zu, aber da kann ich auch in gewisser Weise Entwarnung geben. Das ist mittlerweile verboten. Also die Produktion von Mikroplastik, um dann Mikroplastik sozusagen in Kosmetika und Zahncremes zu verarbeiten, das ist EU-weit verboten, weil man braucht das nicht. Also das war mal, ich habe selber miterlebt, wie das sozusagen was Besonderes war, dass man jetzt Zahncreme mit Plastikpartikeln, weil die vermeintlich schonender sind als die Kreide, die man früher reingetan hat. Man muss ganz klar sagen, das braucht man nicht. Man kann weiter sich mit Kreide letztlich die Zähne putzen. Und das hat man durch Gesetze hat man diese willentliche Mikroplastikproduktion, die hat man jetzt wieder im Griff. Das heißt, man hat sie eingestellt, EU-weit. Und das war auch gut so.
Inge Käufer aus Saarbrücken hat eine Frage geschickt. Vielen Dank dafür. Sie sagt, es gibt Plastik und Kunststoff. Wie unterscheidet man das auf den ersten Blick? Und es gibt auch noch keine Warnmeldung. Kann Spuren von Plastik enthalten?
ja, das gibt's noch nicht. Also Plastik und Kunststoff sind Synonyme. Da gibt es keine Unterscheidung. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Plastik bzw. von Kunststoffen. Und Kunststoff heißt einfach, es ist ein Stoff, der von der Natur nicht hergestellt wird, sondern der eben künstlich hergestellt wird. Das ist schon im vorletzten Jahrhundert Bakelit gewesen. Das war eben einer der ersten Kunststoffe. Das war letztlich der Erfolg der organischen Chemie. Man hat eine Menge aus Erdöl letztlich, das ist der Rohstoff für Plastik und Kunststoffe. Man hat letztlich immer neue, andere Verbindungen mit neuen Eigenschaften, die man zum Teil auch dann sozusagen speziell herstellen konnte. Man konnte die Verbindungen so basteln, dass man ganz bestimmte Eigenschaften hervorgebracht hat. Und genau deswegen ist ja auch das Plastik, was wir heute verwenden, zum Teil unersetzbar, weil es eben bestimmte ganz genau, ich sag mal, in den Herstellungsprozess programmierte Eigenschaften hat, die ein Naturstoff nicht hat.
Also ein Flammschutz
Jahren
zum Beispiel. Gab
es schon jede Menge Naturstoffe, die man eben eingesetzt hat, weil man bestimmte Materialien mit bestimmten Eigenschaften gebraucht hat. Aber als dann Plastik aufkam, hat man eben gemerkt, man kann sich die Eigenschaften mit neuen, ganz neuen Materialien völlig neu zusammenwürfeln und erzeugen. Und das hat den Siegeszug des Plastiks letztlich bewirkt, weil man einfach ganz neue Materialien mit ganz neuen Eigenschaften erzeugt hat. Und so gab es immer wieder neue Plastiksorten bis in die 60er, 70er Jahre hinein. Man ist immer noch dabei zu versuchen, bestimmte Plastiktypen zu basteln, die mit noch genaueren und spezifischeren Eigenschaften für ganz bestimte Anwendungen.
Also die Eigenschaft,
Herr Spitzer, was sich hoffentlich ändern wird, ist ja also das Herstellen von Wegwerfartikeln, weil das könnten wir eigentlich als erstes stoppen.
Also die Eigenschaften des Flammschutzes, das will ich schon andeuten in dem Zusammenhang, ist so ein Beispiel. Damit es eben nicht brennen kann, vertraut man auf ganz besondere Eigenschaften, die, wie Sie sagen, zusammengewürfelt worden sind, mit einem unglaublichen Effekt. Nehmen wir doch zum Beispiel auch schwarzen Plastik in Kabeln, in Griffen, in Eimern, wir kennen ihn überall, und auch Peter Zeb aus Eschborn in dem Zusammenhang mit seiner Frage, vielen Dank dafür. Er sagt, Plastik automatisch Verpackungsmaterial, aber es gibt auch Plastik für andere Zwecke. Er denkt da an die Abwasserrohre aus Polypropylen in seinem Haus und an das Gehäuse seines Computers beispielsweise. Seine Frage nun, aus all diesen Dingen bildet sich daraus auch Mikroplastik, Herr Spitzer?
Das ist richtig. Aber auch da kann man wieder relativ Entwarnung geben. Wir haben tatsächlich weitgehend Bleirohre in den Häusern durch Plastikrohre als Wasserleitungen ersetzt. Wenn man aber dann Trinkwasser tatsächlich aus der Leitung entnimmt und dann einfach mal auf Mikroplastik untersucht, dann stellt sich raus, dass es Länder gibt mit schlechten Wasseraufbereitungsanlagen und so weiter, die bei denen das Trinkwasser schon bedenkliche Mengen an Mikroplastik enthält. Zu denen gehört Deutschland, das muss man wirklich sagen, definitiv nicht. Also unser Trinkwasser enthält so geringe Mengen an Mikroplastik, das ist 0 bis 2 Partikel pro Kubikmeter. Mhm. Und das ist einfach nur ganz, ganz, ganz wenig, sodass man sich davor wirklich, davor muss man sich nicht grämen. Sodass also die Hauswasserleitung, da kann ich Entwarnung geben, die schadet uns nicht. Es ist eher das, was wir so verbrauchen, also gerade in der Küche. Das Standard ist Schneidebretter aus Plastik. Bei jedem Schnitt gibt es da jede Menge kleinste Teilchen, die einfach durch das Messer von dem Schneidebrett losgetreten werden, sage ich jetzt mal. Und je älter das Schneidebrett ist, desto mehr Rillen hat es und desto mehr Kleinkram kann da auch abgehen. Deswegen, also wenn man von, ich sag mal, Hühnchen und Fisch abgesehen, kann man alles auch auf dem Holzbrett schneiden. Und wenn man dann eben für Hühnchen und Fisch ein neues Schneidebrett nimmt, möglichst nicht aus schwarzem Plastik, weil das viele Giftstoffe enthält, sondern aus anderem Plastik, eben andere Farbe, dann ist man auf der sicheren Seite, vor allem dann, wenn man das auch ab und zu eben dann durch ein neues ersetzt. Auch das kann man, und damit hat man schon mal eine ganz wichtige Mikroplastikquelle in der Nahrung auch weitestgehend eliminiert. Es geht immer darum, die Dosis deutlich zu reduzieren, und das kann man.
Wie sieht's aus mit dem Gehäuse des Computers, also mit Gebrauchsgegenständen? Ich sehe hier auch ein Telefon, das mit einem schwarzen Griff, Fernsteuerung fürs Fernsehen, all diese Geräte, Bildschirme, Tastaturen, alles mit Kunststoffplastik. Der Hörer, Herr Zeeb, wollte ja wissen, ob sich daraus auch Mikroplastik praktisch im Alltag entwickeln kann, so dass es von mir auch vielleicht über die Haut aufgenommen wird.
Ja, also das kann sich entwickeln, und natürlich durch den Gebrauch gibt es immer sozusagen Abrieb, und der entsteht dann eben auch. Zum schwarzen Plastik ganz generell muss man noch Folgendes sagen. Also Plastik wird ja gerecycelt. Es sind zwar nur etwa 10-15%, aber es findet Plastikrecycling statt. Und das Problem ist, dass man gerade Gehäuse aus eben für elektrische Kleingeräte, also Computer, Radios und so weiter, die werden oft aus schwarzem Plastik gemacht. Und wenn dies dann gerecycelt wird, dann landen oft Metalle, die eben in dem in den Elektrogeräten auch drin waren, weil die zum Teil sind da die metallischen elektrischen Schaltgeräte, die sind zum Teil am Gehäuse befestigt, sodass beim Recyceln diese Metalle ins Plastik geraten, sodass tatsächlich schwarzes Plastik, wenn es gerecycelt wird, dann sozusagen und in die Plastikproduktion, also schwarzem Plastik, dann beigemischt wird, sodass in schwarzem Plastik eben nicht nur Additive und die üblichen Plastikinhaltsstoffe drin sind, sondern zusätzlich Schwermetalle. Und die wiederum, die können sozusagen aus Mikroplastikteilchen, wenn das schwarze Plastik dann zu Mikroplastik wird, in unserem Körper wieder rausgelöst werden, sodass gerade das schwarze Plastik besonders tückisch ist, weil es eben nicht nur rumliegt, sondern auch Gifte von sich abgeben kann, wenn es erstmal in unserem Körper drin ist. Es ist also nicht nur einfach so da, sondern zusätzlich auch noch giftig. Und das ist etwas, das weiß man noch gar nicht so lange, und deswegen ist so schwarzes Plastik hat noch ein extra Problem. Das liegt nicht nur rum in uns, das ist auch giftig in uns. Und Effekte kann man tatsächlich im Tierversuch schon, also gesundheitsschädliche Effekte, hormonelle Effekte, die hat man tatsächlich schon nachgewiesen.
Auf die Effekte schauen wir gleich nochmal genauer. Manfred Spitzer zu Gast heute bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Und ich sehe, es gibt jede Menge Fragen der uns Zuhörenden. Hier eine nächste.
Mit Unterstützung des Ministers des Innern werden bei der Sportförderung im Saarland in letzter Zeit verstärkt Naturrasenplätze in Kunstrasen umgewandelt. Sollte Innenminister Joost nicht ab Montag diese Mittel wegen Gefahr im Verzug mit sofortiger Wirkung einfrieren und stattdessen die Renaturierung solcher umgewandelten Plätze fördern?
Eine konkrete Frage, Herr Spitzer.
Ja, da gibt es eine ganz klare, konkrete Antwort. Definitiv ja. Also Kunstrasen ist eine Mikroplastikschleuder, eine riesige. Und auf dem tritt man rum, der Abrieb ist vorprogrammiert. Deswegen, ich kann wirklich nur sagen, Kunststoffrasen, das sollte man definitiv nicht tun.
Also Bernd Reinhold.
Das ist einfach eine ganz schlechte Idee von vornherein. Und mit dem Wissen, was ich mir im letzten Jahr sozusagen erarbeitet habe, habe ich dazu eine ganz klare Aussage. Definitiv. Und auch das Renaturieren ist eine super Idee. Ja.
Hörer Bernd Reinhold, in dem Zusammenhang, Sie sagen, wenn man auf diesem Kunstrasen nun aktiv ist, sportlich vor allen Dingen, man schwitzt ja auch, man nimmt es dann vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver auf. Er fragt andersrum, kann Mikroplastik im Körper durch vermehrte sportliche Aktivität sozusagen wieder herausgeschwitzt werden?
Das ist eine sehr gute Frage und gerade weil Sie sagen herausschwitzen, kann ich antworten, dass in den letzten 2 Wochen, das ist jetzt kein Witz, in den letzten 2 Wochen sind Nachrichten über den Ticker gelaufen, die nahelegen, mehr kann ich bislang nicht sagen, dass tatsächlich Schwitzen, also Hyperthermie, wenn wir zum Beispiel in die Sauna gehen und schwitzen, dass das dazu führt, dass bestimmte Proteine in uns, die sogenannten Heat Shock Proteins, also das sind Hitzeschock-Eiweißkörper, die unser Körper generiert und die interessanterweise dafür sorgen, dass in unserem Gehirn Ablagerungen von Proteinen, die ins Gehirn nicht gehören und die langfristig Demenz machen, dass die durch diese Proteine wieder aus dem Gehirn rausgeschafft werden. Das weiß man mittlerweile. Man hat sich sehr gewundert, dass es tatsächlich so ist. Aber es ist so, sodass also ja, Schwitzen könnte ein Mechanismus sein, mit dem wir zumindest die durch Mikroplastik dann eben verursachten Ablagerungen, die dann Demenz machen, die Amyloid-Eiweißkörper, die kriegen wir durch Schwitzen höchstwahrscheinlich aus unserem Gehirn langsam auch wieder raus. Das ist also etwas, was tatsächlich im Bereich des Möglichen ist. Und ich habe mich selber sehr gewundert, bin dem auch nachgegangen. Und die Befunde sind also echt und man kann die... Ja, man kann die erstmal positiv zur Kenntnis nehmen. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt der erste Schuss in die Richtung und man wird weitere, das schreiben auch alle, man wird weitere Erkenntnisse dazu abwarten müssen. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, das ist ganz klar.
Da sind wir beim zentralen Punkt, ja auch die Überschrift Ihres Buches, wie Mikropartikel unser Gehirn zerstören bei Plastik im Kopf. Es geht darum, dass es sich eben dann doch auch vor allen Dingen in Nanoplastikgröße im Hirn anreichert. Frage von Norbert Keuler aus Tübingen. Warum reichert sich Nanoplastik im Gehirn stärker als in anderen Organen an? Erstmal die Frage, ob das natürlich so ist und wenn ja, warum?
Ja, das ist eine super Frage. Es ist so, dass wir im Körper verschiedene Barrieren haben. Also nicht alles, was im Darm ist, geht in den Körper über. Da gibt es eine Darmbarriere. In der Lunge haben wir eine Barriere, die dafür sorgt, dass nicht alles, was wir einatmen, eben auch dann ins Blut übergeht. Und im Gehirn haben wir die bekannteste Barriere, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Das hört sich komisch an. Also es gibt keine Eisenbahnschienen im Hirn, deswegen auch keine Schranke. Das muss man sich ganz anders vorstellen. Überall, wo es Blutgefäße im Gehirn gibt, die muss es natürlich geben, um das Hirn mit Sauerstoff zu versorgen, gibt es in diesen Blutgefäßen eine bestimmte Ummantelung ganz innen, die nochmal besonders dafür sorgt, dass aus dem Blut eben nicht alles und jedes in den Zwischenzellraum hinaus driften kann. Und diese Blut-Hirn-Schranke, die verhindert eigentlich, dass Inhaltsstoffe des Blutes, also zum Beispiel Mikroplastikpartikel, überhaupt ins Gehirn gehen. Jetzt weiß man aber, dass sie eben ins Gehirn gehen, weil man sie ja da gefunden hat und hat angefangen zu untersuchen, wie das überhaupt sein kann. Und da kommt im Grunde genommen ein Mechanismus raus, der sozusagen bedenklich stimmt. Denn es ist so, dass das Mikroplastik selber zu einer leichten Entzündung führt, auch an den Gefäßwänden. Und wenn da Entzündungen sind, dann werden sozusagen diese Zwischenräume, die eigentlich gut verbarrikadiert sind, dann werden diese Barrikaden, also diese Blut-Hirn-Schranke, die da ist, das sind kleine Moleküle, die heißen Okludine, Okklusio ist eine, sozusagen eine Verstopfung. Also die verstopfen eigentlich die Zwischenräume zwischen den Zellen, dass da nichts durchgehen kann. Aber die werden zum Teil dann wieder weggeräumt durch diese leichte Entzündung, die das Mikroplastik in diesen Blutgefäßen macht, sodass die Gefäßwände letztlich durch Mikroplastik durchlässiger für Mikroplastik werden. Und dann geht es sozusagen durch das bisschen Entzündung erst recht ins Gehirn rein. Und man kann sich gut vorstellen, wenn das mal in Gang ist, dann geht es natürlich leichter und besser. Und so sorgt Plastik sozusagen für die Öffnung der Schranke, die wir dem eigentlich entgegensetzen.
Und da haben wir auch eine ganz enge Verbindung, das habe ich in Ihrem Buch nachgelesen und gelernt, zwischen dem Darm und dem Hirn. Das wissen wir, dass da eine ganz enge Verbindung sowieso besteht. Aber gerade wenn eben auch das Mikrobiom beispielsweise des Darms eben entzündet ist, in Anführungszeichen, die Membrane kaputt gehen, dann geht eben diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, auch von dort noch ein klein bisschen direkter und schneller ins Hirn. Nun war die Frage des Hörers, warum gerade dort im Vergleich zu anderen Organen, ist das damit zu erklären, dass wenn es mal geöffnet ist, dass es dann sozusagen auch schneller geht ins Hirn im Vergleich beispielsweise in die Leber und an andere Organe?
Ja, man muss sagen, dass also Leber und Niere, da hat man es ja auch gemessen, da geht es eben auch rein, aber diese Organe sind ja letztlich auch eben Ausscheidungsorgane. Die Leber scheidet die Galle aus und die wiederum wird mit dem Kot ausgeschieden und die Niere macht eben alle flüssigen Ausscheidungen. Und weil es Ausscheidungsorgane sind, sind die sozusagen von ihrer Funktion her dafür da, Dinge wieder loszuwerden. Unser Gehirn ist kein Ausscheidungsorgan und was da reingeht, das ist da eben erstmal und dann braucht es diese langwierigen Prozesse der letztlich weißen Blutkörperchen, die das dann sozusagen auf zellulärer Ebene langsam bewirken. Eins muss man noch wissen, dass der Weg ins Gehirn ist nicht nur über die Blut-Hirn-Schranke, sondern eben auch über die Nase, weil in der Nase, da sitzen ja Nervenzellen, mit denen wir riechen und die gehen durch das Siebbein, das ist ein Knochen, der sitzt über der Nase, da sind tausende von ganz kleinen Löchern, wo ganz kleine Nervenfasern durchziehen, die dann direkt ins Hirn gehen. Und in Nervenfasern findet immer ein Stofftransport statt, und zwar immer in beide Richtungen, sodass man einen Mechanismus hat, wie Partikel, die mal in der Nasenschleimhaut sind, durch Nerven aufgenommen werden und dann entlang der Nervenfasern eben ins Gehirn wandern. Weswegen der Gehirnbereich, der direkt über dem Siebbein sitzt, also unser unterer Teil vom Stirnhirn, da findet man tatsächlich beim Menschen am meisten Mikroplastik, weil da eben eine zweite Einsatzpforte vorliegt. Von da wird es natürlich dann auch weiter im ganzen Gehirn intern verteilt, sodass es nicht so besonders ist, aber es gibt eben diese zweite Einsatzpforte und deswegen ist wahrscheinlich auch die Konzentration von Mikroplastik gerade im Gehirn eben noch mal höher als zum Beispiel in Leber und Niere.
Und das auch aus Ihrem Buch, gerade bei Kindern, wo der Riechkolben in der Entwicklung ist und ganz besonders viel aufgenommen wird, auch noch mal ein Punkt, wo ganz viel, eben ganz kleine Partikel aufgenommen werden können. Manfred Spitzer.
Ja, tatsächlich.
Manfred Spitzer zu Gast.
Wenn ich kurz was sagen darf, die gestellt wurden, die sind alle super. Und und man muss auch tatsächlich ganz ehrlich sagen, vieles von ganz offensichtlichen Fragen, wo man denkt, das muss doch ein Wissenschaftler schon mal untersucht haben, sind aber noch nicht untersucht, weil Mikroplastik noch erst für so kurze Zeit auf dem Schirm ist. Also da muss man auch, das habe ich auch versucht in meinem Buch zu schreiben, überall, wo man was nicht weiß, habe ich eben auch gesagt, ja gut, das weiß man eben noch nicht und da wird man weiter Forschung brauchen. Also das ist, wenn man so will, dieses Buch ist eine Momentaufnahme und in 10 Jahren wäre es mit Sicherheit ein ganz anderes Buch, weil man in den nächsten 10 Jahren hoffentlich deutlich schlauer sein wird.
Wir sind im Hier und Jetzt mit Manfred Spitzer bei Fragen an den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen, Herr Spitzer, hier kommt die nächste.
Meine Frage an den Autor ist, Abrieb von Autoreifen, ist das Feinstaub identisch mit diesen Plastikteilchen?
Die kurze Antwort ist wieder ganz klar natürlich ja. Also Feinstaub ist natürlich, kann auch anderes sein. Staub können ja Silikatpartikel sein oder also alles Mögliche. Aber was wir heute Feinstaub nennen, ist ein Gutteil Mikroplastik Und gerade wenn Sie es von Reifenabrieb sprechen, Deutschland ist Autonation, weswegen bei uns tatsächlich der Löwenanteil von Mikroplastik ist Autoreifenabrieb. Der entsteht eben dauernd auf unseren Straßen, da kann man gar nichts gegen machen. Und was Interessantes, dadurch, dass wir jetzt alle E-Autos fahren, mit einer schweren Batterie, nimmt der Abrieb sogar zu. Weil die E-Autos zwar ansonsten sehr gut für die Umwelt sind, aber was ihren Abrieb anbelangt, sind sie schlimmer als nicht E-Autos, weil der Autoreifenabrieb hängt tatsächlich vom Gewicht der Autos ab. Und wenn die besonders schwer sind, gibt es eben mehr Abrieb. Also das ist auch ein Fakt. Da wird man überlegen, was man besser machen kann. Man muss natürlich ganz klar sagen, je weniger man fährt, desto weniger Abrieb.
Das wäre jetzt auch mein erster Tipp gewesen. Weniger fahren.
Ja, dann weniger fahren, ganz genau. Das ist, was jeder tun kann. Da brauchen wir keine Verbote. Das kann jeder für sich entscheiden, nehme ich doch lieber vielleicht die Bahn.
Welche Rolle spielt die Ernährung in der Belastung mit Mikroplastik? Lebt der Vegetarier gesünder als der Fleischesser oder umgekehrt?
Super Frage. Also das weiß man auch nicht so ganz genau. Was man weiß ist, gab es ein Nature Paper vor etwa einem Jahr, dass Pflanzen Poren haben, über die sie aktiv Plastikpartikel aufnehmen. Also es ist nicht ganz, das ist das eine. Dann weiß man, dass natürlich Tiere Pflanzen fressen und sich dadurch in der Nahrungspyramide andere Tiere, nämlich die Fleischfressenden, essen dann wieder andere Tiere. Und so gibt es eine Nahrungspyramide. Und an der obersten Stelle steht, man ahnt es, der Mensch. Der isst erstens alles, Pflanzen und Tiere, und er isst eben auch dann sogar größere Tiere, die sich letztlich von kleineren Tieren ernähren und oder von Pflanzen. Sodass man sagen muss, man kriegt das Plastik in der Nahrung nicht ganz weg. Und wenn der Vegetarier aufpasst, wo die Sachen wachsen, und dann wird er auch versuchen können, sozusagen die schlimmste Belastung zu vermeiden. Man kann eben gucken, man kann das gut abwaschen. Vieles ist nicht in den Pflanzen, sondern ist obendrauf. Und wenn man da gut wäscht, dann kriegt man vieles von dem Plastik weg. Einen Tipp habe ich dann noch, der immer gilt und der deswegen vielleicht am allerwichtigsten ist. Nämlich, dass man sich sehr variationsreich ernährt. Und möchte das ganz kurz erläutern. Ich hatte mal einen Patienten, der war Geologe, und das war noch zu meiner Freiburger Zeit. Und dann habe ich gesagt, was machen Sie denn so? Sagt er, ja, Wasser, Trinkwasser. Und ich sage, ja, was ist das Problem? Sagt er, ja, es gibt ein Problem. Das Wasser in Freiburg, das kann aus dem Schwarzwald kommen. Aber da sind Schwermetalle, Silberbergwerke und so weiter. Deswegen ist es schwermetallbelastet. Sage ich, okay, dann nehmen wir halt Rheinwasser. Sagt er, ja, das hat auch ein Problem. Denn das Rheinwasser, da gibt es viel Ackerbau, das hat zu viel Nitrat. Und da sage ich, ja, was macht man denn dann? Und da sagt er, das ist ganz einfach. Man mischt die. Und dann sage ich, Moment mal, Sie mischen Gift mit Gift, sind Sie wahnsinnig? Sagt er, das machen alle und das ist das Einzige, was man machen kann. Man nimmt Wässer von verschiedenen Quellen und mischt die so, dass alles die Grenzwerte unterschreitet. Und das ist letztlich, so schlimm die Grundidee auch klingen mag, wenn man zum ersten Mal darüber nachdenkt, das ist unsere einzige Chance, die wir beim Essen haben. Wir müssen irgendwas essen. Und wenn man variationsreich isst und trinkt, dann verdünnt man immer Gift mit Gift, weil irgendwo ist das drin und irgendwo das. Und wenn man sich nur variationsreich und wirklich ganz vielfältig ernährt, dann hat man eine Chance, dass man bei allen Giften unter den Grenzwerten bleibt. Mehr bleibt sowieso nicht.
Das ist eine sehr ernüchternde Erkenntnis an dieser Stelle, würde ich gerne hinzufügen. Eine weitere Frage an Manfred Spitzer.
Es finden sich zunehmend sogenannte Ewigkeitschemikalien, PFAS, im Trinkwasser. Viele davon sind Plastikkunststoffe, die mit keiner bekannten Technologie herausgefiltert werden können. Kann es deshalb überhaupt Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser geben, die man als gesundheitlich unbedenklich bezeichnen würde? Würden Sie davon abraten, in Deutschland Leitungswasser zu trinken?
Wichtige Frage. Ich würde definitiv zuraten, in Deutschland Leitungswasser zu trinken, weil Leitungswasser mit Abstand am wenigsten Mikroplastik enthält. Selbst Wasser in Glas, also Wasser in Plastikflaschen, enthält natürlich am meisten Mikroplastik, aber selbst Wasser in Glasflaschen, die einen Plastikdeckel haben, wo das Mikroplastik herkommt, hat deutlich mehr Mikroplastik als Wasser aus der Leitung. Also das wirklich mikroplastikfreiste Wasser, was wir in Deutschland haben, kommt aus der Wasserleitung. Deswegen würde ich auf jeden Fall zum Wasser aus der Leitung trinken raten und Wasserflaschen, wenn möglich, zu vermeiden. Das würde ich ganz generell raten. In Deutschland kann man das so tun.
Wie ist das mit PFAS?
Die PFAS, genau. Also wir haben tatsächlich Ewigkeitschemikalien, viele Plastikpartikel gehören dazu. Ich habe vorhin von Styropor gesprochen, das ist so ein Ewigkeitsding. Das geht einfach nicht weg, da gibt es keinen Abbauweg, das bleibt einfach in der Umgebung. Und die haben wir und da müssen wir uns überlegen, dass wir natürlich versuchen sollten, auf jeden Fall diese Chemikalien zu reduzieren, was die Produktion anbelangt. Es gibt bestimmte Dinge, wo man es braucht. Also ich nehme mal den medizinischen Bereich. In der Medizin braucht man sehr viel Plastik. Und wenn Sie zum Beispiel Dialysepatient sind, dann haben Sie ständig die Belastung mit den ganzen Schläuchen und den ganzen Behältern der Materialien. Alles Plastik. Weswegen bei Dialysepatienten, die mehrfach die Woche mit diesem Plastik sozusagen ihr eigenes Blut waschen, da geht so viel in deren Blut über, dass Dialysepatienten nach 20 Jahren Dialyse tatsächlich Leberprobleme kriegen aufgrund des Mikroplastiks in der Leber, die damit nicht mehr fertig wird. Das ist medizinisch untersucht und bekannt. Sodass wir haben natürlich es gibt dieses Dosisproblem und bei manchen Patienten leider bei den Dialysepatienten, die haben ein großes Dosisproblem, was sie aber kaum bekämpfen können, weil nun mal die medizinischen Dinge auch aus Plastik sind. Und da werden wir auch nicht wegkommen. Aber wir haben viele Plastikbehältnisse, viel produziertes Plastik. Da könnten wir was ändern, wenn wir einfach eine größere Kraftanstrengung unternehmen würden. Und dafür plädiere ich, dann wird vielleicht das eine und das andere ein bisschen teurer, weil Wegwerfplastik eben so unglaublich billig ist. Aber 40%, das ist immerhin richtig viel von allem Plastik, ist Wegwerfplastik. Und wenn wir das in den Griff bekämen, hätten wir schon mal viel geschafft.
Nochmal, was der Hörer gefragt hat, gibt es dann einen Grenzwert sozusagen, wo man sagen kann, das ist noch tolerierbar? Ich meine, Sie argumentieren ja so ein bisschen, wir haben im Moment eigentlich nicht so wirklich die Wahl, wenn wir gewisse Dinge nutzen. Dann sind wir den PFAS beispielsweise auch ausgesetzt. Aber gibt es so einen Grenzwert, wo Sie sagen würden, das ist noch tolerierbar oder ist das einfach noch nicht erforscht?
Also Grenzwerte sind tatsächlich ein Riesenproblem, weil man kann nur sagen, wir wissen noch nicht so viel und deswegen kann man auch mal einfach so aus der Hüfte einen Grenzwert sagen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich sage mal ein Beispiel, weil wir Bleirohre haben, hatten wir lange Blei im Wasser und dann hat man irgendwann gesagt, wir brauchen doch Grenzwerte und dann hat man Grenzwerte gesetzt und dann gab es auch vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, einfach mal eine Studie, eine große Studie, wo man geguckt hat, weil Blei beeinträchtigt die Gehirnentwicklung und schadet deswegen der Intelligenz von Menschen und dann hat man einfach mal geguckt, bei Leuten, die hatten Blei im Blut, aber alle unter dem Grenzwert. Und trotzdem finden Sie eine Korrelation zwischen dem Blei im Blut und dem IQ. Und wenn das so ist, dann gibt es keinen Grenzwert, weil Sie finden ja einen Zusammenhang zwischen mehr Blei macht mehr Schaden. Und den würden Sie sonst nicht finden, wenn es den Grenzwert tatsächlich gäbe. Insofern bin ich bei Grenzwerten vorsichtig und kann nur sagen, weniger ist besser.
Harald Heinz hat noch eine Mail geschickt. Vielen Dank dafür aus Ensdorf. Zum E-Auto will er noch ergänzen. Drehmoment und Leistung beim E-Auto sind teilweise erheblich höher als beim Verbrenner. In Kombination mit dem hohen Gewicht wird da die negative Kombination für die Freisetzung der Reifenpartikel nochmal verstärkt. Vielen Dank für diese Anmerkung noch und Frage, eine der vielen, die wir noch haben, an Manfred Spitzer hier bei Fragen an den Autor bei SR Kultur. Herr Spitzer, wo können wir uns wie untersuchen lassen auf Mikroplastik im Körper? Bei welchen Symptomen beispielsweise auch als Allergiker? Und vor allen Dingen zahlt das die gesetzliche Krankenkasse? Das würde gerne Olaf Lenk wissen.
Also Untersuchungen auf den Mikroplastikgehalt des eigenen Körpers, die gibt es im Prinzip, aber die halte ich im Moment für überhaupt nicht sinnvoll. weil der Krankheitswert im Einzelfall, den kann man, wenn man ehrlich ist, gar nicht beurteilen. Und man kann ja auch nichts dagegen machen im Moment, außer eine Expositionsprophylaxe, die jeder machen kann, also versuchen es zu vermeiden. Deswegen macht das gar keinen Sinn. Also ich möchte nicht, dass jetzt alle Hörer sozusagen zu Hypochondern werden und sagen, oh Gott, was mache ich jetzt mit meinem Mikroplastik? Ich möchte darauf hinweisen, dass das ein Problem ist, was wir selber gemacht haben und mit dem wir fertig werden müssen. Wenn wir vernünftig sind, dann werden wir auch damit fertig. Denn wir haben das noch nicht so gut ausgeführt. Wir haben ein Fließgleichgewicht. Wir schaffen es rein und wir schaffen es auch wieder raus. Und aufgrund dieses Fließgleichgewichtes haben wir auch immer eine Chance, wenn wir vernünftig das Problem sehen und uns deswegen vernünftig verhalten, auch ernähren und so weiter, dann werden wir das auch wieder los. Da brauchen wir keine Spiegel messen und dann uns unter Grenzwerte versuchen zu drücken oder was auch immer. Das macht keinen Sinn. Und also deswegen diejenigen, die jetzt sowieso ihren Körper besonders gut beobachten mit Messgeräten und so weiter, mit der richtigen Uhr und dem Fitness-Tracker und allem, dass man jetzt auch noch Mikroplastik trackt. Nein, das braucht man nicht. Einfach nur vernünftig sein und ein bisschen drauf achten. Das ist die Nachricht, die ich habe und mehr aber auch nicht. Aber das kann man tatsächlich und das macht auch Sinn. Und am Ende habe ich ja ein ganzes Kapitel mit Tipps, wie man die Dosis minimieren kann. Und wenn man sich an die hält, da hat man schon ganz viel geschafft.
33 Tipps, um genau zu sein, am Ende des Buches von Manfred Spitzer. Und da kommt auch wieder das Schneidebrett natürlich und auch die Begriffe recyceln, reparieren und vor allen Dingen natürlich vermeiden. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, die Studien, die zum Teil ja auch von Ihnen angeführt werden, wo man Mikroplastik in Hirn gefunden hat, vor allen Dingen, wenn es um die Anzahl geht und die Menge, die werden zum Teil auch in jüngster Zeit nochmal angezweifelt, dass dann nicht sauber gearbeitet worden wäre beispielsweise und dass es sehr schwierig sei, diese Schlüsse daraus zu ziehen. Was entgegnen Sie den Kritikern?
Ja, ich habe natürlich diese Kritik auch zur Kenntnis genommen und habe mich damit sehr beschäftigt. Man muss ganz klar sagen, diese Studie, die ich jetzt auch mehrfach erwähnt habe, mit den hohen Plastikmengen im Gehirn, die eben von Pathologen in den USA publiziert wurde, da wurde dann von einem deutschen Autor gesagt, die hätten Plastik mit Fett verwechselt und alles Mögliche. Und da muss man ganz klar sagen, das ist Unsinn. Es gibt auch eine Stellungnahme von dem Arbeitsgruppenleiter dieser Arbeitsgruppe, wo sozusagen diese Kritik wirklich ein Kritikpunkt nach dem anderen systematisch abgearbeitet wurde und wo ganz klar auch argumentiert wurde, weil wir das und das und das und das gemacht haben, trifft diese Kritik schlichtweg nicht zu. Also man kann diese Erkenntnisse nicht einfach so vom Tisch wischen, die sind da. Wir haben ja auch die tierexperimentellen Modelle. Also man muss nicht, wir haben nicht nur ein paar Befunde beim Menschen, wir haben eben auch die Experimente. Und im Experiment kann man natürlich hergehen und sagen, wir gucken jetzt mal, wenn wir Tiere mikroplastikfrei aufwachsen lassen, da muss man Aufwand treiben, dass das geht, aber das kriegt man hin. Und dann kann man eben Mikroplastik in verschiedenen Konzentrationen in die Käfige der Tiere geben und kann gucken, was mit denen ist. Und dann findet man eben bei denen mit Mikroplastik in der Umgebung auch vermehrt Mikroplastik im Gehirn und man findet eben auch dann bis hin zu kognitiven Defiziten, die so in Richtung Demenz gehen, die finden sich also in Labyrinthen nicht mehr so gut zurecht und so weiter. Das kann man experimentell nachvollziehen und von daher ist diese Kritik, dass man in Bausch und Bogen sagt, das ist alles übertrieben und ein Methodenartefakt, die trifft einfach nicht zu.
Weitere Frage, die sich anschließt zu den Schneidebrettchen beispielsweise, giftige Plastikteilchen und so weiter. Frage, die von Amy oder ja, ich glaube Amy ist der Name, reinkommt. Vielen Dank dafür. Können die auch Immunerkrankungen verursachen oder auch verstärken? Das wäre eine Frage.
Also Plastik zunächst mal ist ja chemisch inert, wie man sagt. Und außer einer, wie gesagt, unspezifischen ganz leichten chronischen Entzündung machen die erstmal keine spezielle Immunantwort auf Plastik, weil unser Immunsystem erkennt Plastik gar nicht als sozusagen Antigen, auf das dann eine bestimmte Antikörperreaktion zu folgen hätte. Es ist, wenn man so will, blind für Plastik, was gut ist, weil es außer dieser ganz geringfügigen Inflammation, also diese ganz geringfügige chronische Entzündung, kommt sonst eben nichts vor.
Leonore Decker aus Saarbrücken. Körperpflegeprodukte in Plastikverpackungen werben immer öfter mit der Aufschrift ohne Mikroplastik. Das bezieht sich aber doch wohl auf den Inhalt selbst. Die Verpackung, die dürfte dann doch wiederum auch Mikroplastik an das Produkt abgeben? Fragezeichen.
Vollkommen korrekt. Deswegen würde ich persönlich auch gucken, wenn das möglich ist. Es gibt ja mittlerweile verpackungsfreie Shops und da kann man eben mit einer Glasflasche hingehen und kann sich da Flüssigseife abfüllen. Also das gibt's. Ich hoffe, dass das noch wesentlich mehr kommt, denn es ist ja tatsächlich so, die ganzen Lotions und Cremes und Sonnenöl und was es alles eben in der Drogerie gibt, das ist ja nahezu alles in Plastik verpackt. Und das muss nicht so sein. Das ist einfach. Man kann die Verpackung eben dann auch wegwerfen, wenn das Ganze alle ist. Aber wir müssen uns klar machen, dass das ein Aspekt unseres Lebens ist, den man eigentlich ändern könnte und der völlig ohne Plastik auskommen könnte, wenn wir alle ein bisschen mithelfen, indem wir eben 10 Plastikflaschen haben mit für Flüssigseife, für flüssige Geschirrspülmittel, für verschiedene Dinge. Und dann eben auch unsere Kosmetik-Dinge nicht mehr plastikverpackt einkaufen, sondern eben als Ware, die in großen Gefäßen angeliefert wird im Geschäft und dann jeder für sich selber abfüllen kann. Bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, aber ich hoffe, wir bewegen uns in die Richtung. Und wenn allen mal klar ist, wie wichtig das ist, dass wir das alle machen, dann können alle an einem Strang ziehen und dann werden irgendwann mal Geschäfte, die eben in Plastik verpacktes Zeug verkaufen, da stimmen wir irgendwann mit den Füßen ab, dass wir da nicht mehr einkaufen. Und das kann passieren. Und ich hoffe sehr, dass das passiert, weil unsere gesamte Kultur muss sich fragen, also wir müssen einen Plastikentzug durchmachen. Und das wird nicht einfach, aber wir können das hinkriegen, wenn wir nur wollen.
Margit Fünkner, sie schreibt auch die Frage mit den Plastikflaschen für Mineralwasser. Können die als unbedenklich verwendet werden oder gibt es Auswirkungen auf die Wasserqualität? Das haben wir schon zwei, dreimal erwähnt, aber nochmal ganz explizit, was ja auch bei der Studie oder beim Lesen Ihres Buches klar wird, ist es eigentlich das Trinken von Mikroplastik und Nanoplastikartikeln?
Ja, also wir wollen kein Wasser aus der Plastikflasche trinken und auch nicht aus der Glasflasche, weil die einen Plastikdeckel hat. Wir wollen Wasser aus der Leitung trinken, weil das mit Abstand am wenigsten Mikroplastik hat. Ja.
So, ich sitze gerade im Auto. Würde ein Tempolimit etwas helfen? Also heißt das, je schneller ich fahre, umso mehr Reifenabrieb habe ich.
Also nochmal eine Anschlussfrage zum Thema Abrieb direkt zugehört im Auto. Vielen Dank für diese Frage. Das Tempo, spielt das auch eine Rolle bei der Menge des Abriebs?
Natürlich. Also wenn ich mehr, also je schneller ich fahre, desto mehr Abrieb habe ich. Auch wenn ich die Kurven sozusagen quietschend nehme, habe ich natürlich mehr Abrieb. Das hat ja der Fahrer vorhin schon mit den Elektroautos gesagt. Wenn ich sozusagen vernünftig Auto fahre, mit einer vernünftigen Geschwindigkeit und auch vernünftig um die Kurven fahre und nicht heize, dann habe ich weniger Abrieb. Und dieser wenigere Abrieb, das ist gut. Und wenn ich dann noch versuche, wenig zu fahren, dann verhalte ich mich sozusagen vernünftig. Und das sollten wir alle tun.
Martin Rees hat noch eine Frage an den Mediziner Manfred Spitzer. Wie sieht's aus mit Kontaktlinsen, Nasenspray, Augentropfen, Nasensalben? Also alles, was wir in dem Bereich, wo wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben, der besonders gefährdet ist eigentlich zur Aufnahme von Mikroplastik. Wenn wir da medizinisch rangehen, werden diese Produkte auch auf Mikroplastik getestet oder reiben wir es uns sozusagen in die Nase rein?
Also das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt nicht mehr tun, weil wie gesagt, in solche kosmetische Produkte in Anführungszeichen oder auch Medizinprodukte, da tut man heute kein Mikroplastik mehr rein. Ich denke, dass der Abrieb von Kontaktlinsen, die schwimmen im Wasser und den wird es geben, der wird auch nachweisbar sein. Aber andererseits ist das mengenmäßig dann auch wieder gering im Vergleich zu anderem Abrieb. Also zum Beispiel Plastikklamotten, wenn ich mir, also und viele, wenn man da mal anfängt zu gucken, man möchte nur Baumwolle und Wolle tragen und eben kein Plastik, dann wird es ganz schwierig, weil wir haben vor allem Mischgewebe. Das ist immer noch besser als reines Plastik, aber trotzdem, es wird schwierig, sich sozusagen nicht, also sich ohne Plastik zu kleiden, ist nicht einfach. Und da habe ich das um mich rum in großen Mengen und dagegen wird die kleine Kontaktlinse also einfach mengenmäßig weniger ausrichten.
Unter anderem auch Viskose, nur dass Sie den Namen nochmal gehört haben, da ist auch was drin. Flachs, Hanf, Kautschuk oder andere Dinge wären auch Ersatzstoffe, die man nutzen könnte. All das steht drin im Buch von Manfred Spitzer, Plastik im Kopf, wie Mikropartikel unser Gehirn zerstören, auf den Spuren einer unterschätzten Bedrohung. Bei Drömer erschienen, 272 Seiten und das Ganze mit 24 Euro in jedem Buchhandel erhältlich. Und Ihnen vielen, vielen Dank, Herr Spitzer, fürs Fragen beantworten und heute Morgen diese tolle Sendung. Dankeschön.
Herzlich gerne.
Es geht je ein Exemplar an Carmen Haag, an Margret Lafontaine und Leonore Decker. Allen, die Fragen gestellt haben, natürlich vielen, vielen Dank. Wir haben noch jede Menge gehabt. Ich hoffe, es ist weitgehend so beantwortet worden, dass Sie was damit anfangen können, wenn nicht eben das Buch. Oder den Podcast nochmal, den gibt es natürlich in ARD Sounds. Nächste Woche Mein eiserner Vorhang. Nikita Afanassjew ist dann zu Gast und wir schauen auf die neue Trennlinie, die Europa durchzieht. Spannende Sendung. Nächsten Sonntag Fragen an den Autor. Die gibt's ab 9.04 Uhr hier auf SR Kultur. Tschüss, sagt Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie investigative Journalisten und Journalistinnen arbeiten, haben wir einen spannenden Podcast-Tipp für euch. MDR Investigativ hinter der Recherche. Im Podcast sprechen Reporterinnen und Reporter nicht nur über ihre Geschichten, sondern auch darüber, was abseits der Kameras passiert ist. Persönliche Eindrücke, Herausforderungen und die Details, die es manchmal nicht in die Berichterstattung schaffen. Hört rein in ARD Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt. MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.